Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Andreas Noll am Mikrofon, herzlich willkommen. China heißt der große Rivale der USA in diesem Jahrhundert. Ob man in Peking Kamala Harris oder lieber Donald Trump im Weißen Haus sehen würde, klären wir gleich. Die Rückkehr des China-Wat-Clans an die Macht in Thailand ist unser zweites Thema. 20 Jahre nach dem Terroranschlag von Beslan schauen wir auch auf die Nordkaukasus-Strategie von Wladimir Putin und beleuchten die Renaissance der Atomkraft in Afrika. Als sich Kamala Harris für Tim Walz als Running Mate entschieden hat, wählte die derzeitige Vizepräsidentin einen politischen Gegenpol. Der Gouverneur des US-Bundesstaates Minnesota kann andere Wählerschichten erreichen als Harris. Doch die Wahl hat auch eine außenpolitische Komponente. Die Rivalität zwischen dem autokratischen China und den USA wird auf unbestimmte Zeit die US-Außenpolitik dominieren. Und Walz gilt als China-Fachmann, hat dort zeitweise gelebt und bis heute mehr als 30 China-Besuche absolviert. Kamala Harris dagegen war noch nie in China. In ihrer Nominierungsrede auf dem Parteitag streifte sie das außenpolitische Megathema lediglich ganz am Rande.
On space and artificial intelligence, that America, not China, wins the competition for the 21st century, and that we strengthen, not abdicate, our global leadership.
Die USA, nicht China, würden das Rennen um das 21. Jahrhundert gewinnen und Amerika werde die Welt führen, so die demokratische Präsidentschaftskandidatin. Wie die Chinesen auf Harris und ihren Gegner Donald Trump blicken, hat Peking-Korrespondent Benjamin Eisel recherchiert und dafür nicht nur mit Wissenschaftlern gesprochen.
In diesem Pekinger Laden für Haustierbedarf wäre der Präsidentschaftswahlkampf schon entschieden. Der Laden hat als Aktionsware zur US-Wahl zwei Beißspielzeuge für Hunde im Angebot. Das eine erinnert an noch Präsident Joe Biden, das andere an Donald Trump, der nochmal Präsident werden möchte. Biden will eigentlich kaum jemanden, so diese Verkäuferin. Alle fragen immer nach Trump. Das Spielzeug ist oft ausverkauft. Wenn ich den Kunden Biden als Alternative anbiete, wollen sie den oft nicht. Immer nur Trump. Kamala Harris als Beißspielzeug gibt es in diesem Laden nicht. Vielleicht muss es erst noch produziert werden. Die Verkäuferin würde sich aber auch für Trump entscheiden, wenn sie einen Hund hätte, sagt sie. Sie findet Donald Trump irgendwie sympathisch und sie ist damit in China nicht allein. Bei einer Straßenumfrage in Peking sagen mehrere Leute, sie würden Trump wählen, wenn sie in den USA wahlberechtigt wären. So auch der junge Wu Li. In den Medien wird er als verrückte und lustige Persönlichkeit dargestellt. Ich mag was Buntes schauen, deshalb finde ich Trump interessant. Ich bin mehr für ihn. Von Harris weiß ich fast nichts. Über Trump weiß ich mehr, deshalb würde ich lieber ihn wählen. Die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Harris, ist in China wenig bekannt. Trump dagegen kennen viele.
Let's say China. China. China.
Und Trump wird von vielen als positiv wahrgenommen, obwohl der frühere Präsident die bis heute harte US-Politik gegenüber China eingeläutet und einen Handelskrieg mit der Volksrepublik angezettelt hat. Außerdem hat er sich häufig abfällig über China geäußert und oft unberechenbar gehandelt. Möglicherweise liegt das daran, dass viele Menschen in China unpolitisch sind und lieber Social Media konsumieren als Nachrichten, die in China ohnehin die Narrative der kommunistischen Führung verbreiten. Wen die Staats- und Parteiführung selbst lieber im Weißen Haus in Washington hätte, lässt sie allerdings nicht durchblicken. Wenn ausländische Journalisten bei der Pressekonferenz des Außenministeriums in Peking Fragen zur US-Wahl stellen, bekommen sie stets dieselbe Antwort wie hier von Sprecherin Mao Ning vor kurzem. Es handle sich um eine US-interne Angelegenheit, kein Kommentar.
对美国2020年11月大选。
Shi-In Hung leitet das American Studies Center an der staatlichen Renmin-Universität in Peking. Trump oder Harris, er spricht von einer Wahl zwischen zwei Übeln, obwohl die kommunistische Führung gar keine Wahl habe. Auch der Professor für internationale Beziehungen möchte sich nicht festlegen, wer besser für China sei. Wie Joe Biden, der sich zurückgezogen hat, bezeichnet auch Kamala Harris den Sturz des chinesischen Systems nicht öffentlich als Ziel ihrer Politik. Außerdem ist die politische Vorhersehbarkeit bei ihr größer als bei Trump. Die meisten internationalen Beobachter erwarten, dass Harris, sollte sie gewählt werden, Joe Bidens harte Linie gegenüber China weiter durchziehen wird. Ihr Kandidat fürs Amt des Vizepräsidenten Tim Walz gilt als China-Kenner, hat einige Zeit in der Volksrepublik gelebt. Ein Freund der kommunistischen Regierung ist er allerdings nicht, auch wenn ihn einige Republikaner als solchen darstellen wollen. So hat sich Walz vor einigen Jahren mit dem Dalai Lama getroffen. Chinas Führung betrachtet das geistliche Oberhaupt der Tibeter als Staatsfeind. Der chinesische Professor Shi-In Hung sieht am Ende keinen großen Unterschied für China. Egal, wer gewählt wird, Trump oder Harris, es ist wahrscheinlicher, dass sich nichts ändert in der China-Politik der USA, als dass sich was ändert. Trotz scharfer Anti-China-Rhetorik und der Unvorhersehbarkeit einer zweiten Trump-Präsidentschaft dürfte es aus chinesischer Sicht auch Argumente für Donald Trump geben. So hat der Republikaner die US-Unterstützung für Taiwan in Frage gestellt. Das wird man in Peking mit großem Interesse wahrgenommen haben, denn Chinas Führung betrachtet die demokratisch regierte Insel als eigenen Landesteil und droht regelmäßig mit Krieg. Außerdem hat Trump mehrfach angekündigt, die US-Unterstützung für die Ukraine einzustellen. China behauptet in dem Konflikt zwar neutral zu sein, steht aber nach wie vor an der Seite des Aggressors Russland.
Die China-Politik dürfte für den nächsten US-Präsidenten zur zentralen außenpolitischen Herausforderung werden. Benjamin Eisel über den chinesischen Blick auf den US-Wahlkampf. In Thailand hat der Shinawat-Clan in diesem Monat erneut die Macht übernommen. Die 38-jährige Petongtan Shinawat wurde vom Parlament zur neuen Regierungschefin gewählt. Petongtan ist die Tochter des Milliardärs und ehemaligen Regierungschefs Thaksin Shinawat und die Nichte der ehemaligen Premierministerin Yingluck Shinawat. Beide wurden durch Militärputsche entmachtet, gingen danach ins Exil. Nun also ein weiterer Anlauf der Shinawats mit Petongtan, die als politisch unerfahren gilt. In das höchste Regierungsamt konnte sie nur aufsteigen, weil ihr Vorgänger mit der Ernennung eines vorbestraften Ministers gegen ethische Regeln verstoßen hatte. Die Parlamentswahlen im Mai 2023 gewonnen hatte gleichwohl nicht die heutige Regierungspartei, sondern die Fortschrittspartei. Sie wurde aber zwischenzeitlich vom Verfassungsgericht aufgelöst. Jennifer Johnston über den Shinawat-Clan und eine Demokratie unter Druck.
Normalerweise sei sie nicht aufgeregt, wenn sie ans Mikrofon trete und vor vielen Menschen spreche. Dieses Mal schon, sagt Petongtan Shinawat.
I decided that it's about time to do something.
Ich habe beschlossen, dass es Zeit ist, etwas für das Land und die Partei zu tun. Ich hoffe, dass ich das Land nach vorne bringen kann. Gerade fühle ich mich sehr geehrt und sehr glücklich.
Right now, of course, today is I feel very honored and I feel very happy.
Kurz vorher hatte eine deutliche Mehrheit der Parlamentarier sie zur neuen Premierministerin von Thailand gewählt. Die Wahl war notwendig geworden, weil ihr Vorgänger Setta Thawisin zwei Tage zuvor überraschend vom Verfassungsgericht seines Amts enthoben worden war. Mit jetzt 38 Jahren ist sie die jüngste Regierungschefin, die Thailand je hatte. Zudem ist sie erst die zweite Frau in dem Amt, aber bereits die dritte aus ihrer Familie. Ihr Vater Thaksin Shinawat und ihre Tante Yingluck standen bis 2006 bzw. 2014 an der Spitze des Landes. Beide wurden vom Militär gestürzt. Ihr Vater Thaksin ist erst vor rund einem Jahr aus dem Exil nach Thailand zurückgekehrt. Ihre Tante lebt weiterhin im Ausland. Vielleicht auch ein Grund, warum ihre Mutter nicht so begeistert gewesen sein soll, dass ihre jüngste Tochter nun in die Fußstapfen ihres Vaters treten möchte. In ihrer ersten Rede als Regierungschefin erklärte sie:
Ich hoffe, ich kann meinen Vater jederzeit um Rat fragen. Nicht 24/7. Das ist nicht möglich. Aber ich bin auch meine eigene Persönlichkeit, habe meine eigenen Pläne und Ziele für die Zukunft. That I have
to be achieved in the future. Ihr 75-jähriger Vater ist wohl der einflussreichste und umstrittenste Politiker Thailands, obwohl er seit dem Militärputsch 2006 kein politisches Amt mehr innehält. Nachdem der Vorgänger seiner Tochter überraschend vom Verfassungsgericht abgesetzt wurde, rief er alle Koalitionspartner der Regierung zu sich nach Hause, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Seine Tochter war da noch auf Dienstreise in China.
Jetzt, wo Pat Tong Tan Premierministerin ist, wird Thaksin weiter eine Rolle spielen. Aber im Hintergrund, nicht vorne im Rampenlicht.
Schätzt Punchada Sirivunabut von der thailändischen Mahidol-Universität. Für sie ist die Wahl Pat Tong Tans ein Rückschritt für die thailändische Demokratie.
As the Shinawats continue to play an important role in Thai politics, I think it's backward for the Thai political Thai democracy.
Laut Siripan Noksuan, Professorin für Politikwissenschaften an der Chulalongkorn-Universität in Bangkok, steht Pat Tong Tan vor großen Herausforderungen. Die Bevölkerung erwarte, dass sie vor allem die Wirtschaft wieder in Schwung bringe.
Sie muss offen sein, geradlinig und die wirtschaftlichen Probleme schnell lösen. Sie muss gleichzeitig das Vertrauen der ausländischen Investoren und der inländischen Öffentlichkeit gewinnen.
Die Wirtschaft Thailands wächst mit rund 3% schwächer als die ihrer Nachbarländer. Viele Privathaushalte sind hoch verschuldet. Die Menschen setzen daher auf die umgerechnet 260 Euro in Form eines digitalen Guthabens, das Pat Tong Tans Partei im Wahlkampf jedem Thailänder über 16 Jahren versprochen hat. Wie dem 56-jährigen Taxifahrer Chana Nani Munal.
Ich hoffe, sie macht damit weiter, mit dem digitalen Portemonnaie. Das würde die Wirtschaft ankurbeln und uns kleinen Leuten helfen.
Wirtschaftsexperten, Mitglieder der Zentralbank und hochrangige Beamte sehen das milliardenteure Wahlversprechen jedoch sehr kritisch und drängen Pat Tong Tan davon Abstand zu nehmen. Zudem steht Pat Tong Tan einer starken und reformorientierten Oppositionspartei im Parlament gegenüber und einer alten Machtelite aus Royalisten und Militärs, die am besten gar nichts ändern wollen, sondern nur an ihrem Machterhalt interessiert sind, sagt Politikwissenschaftlerin Nok Suan.
What we need to monitor is if
Was wir beobachten müssen, ist, wenn es Unzufriedenheiten gibt, ob die alte Elite wieder außerparlamentarische Methoden nutzen wird, um die Regierung zu stürzen.
Das könnte passieren, wenn Pat Tong Tan es nicht schaffe, die schwierige Balance zu halten zwischen den wirtschaftlichen Interessen des Volkes und den Interessen der alten Machtelite, die bereits ihren Vater und ihre Tante gestürzt hat.
So, this is very a big challenge for Pat Tong Tan.
Die umstrittene Shinawat-Familie dominiert die politische Landschaft in Thailand seit mehr als 20 Jahren. Mit Pat Tong Tan Shinawat wurde nun die zweite Frau zur Regierungschefin gewählt. Ein Porträt war das von Jennifer Johnston. Nicht nur der Westen Europas, auch Russland fühlt sich schon lange vom islamistischen Terrorismus bedroht. Wie ein Trauma wirkt in diesem Zusammenhang die Tragödie von Beslan. Vor genau 20 Jahren stürmten tschetschenische Separatisten eine Schule im nordossetischen Beslan und nahmen mehr als 1000 Geiseln. Tage später stürmten russische Sicherheitskräfte das Gebäude, beschoss die russische Armee die Schule sogar mit einem Panzer. Mehr als 300 Geiseln starben, darunter 166 86 Kinder. Kurz vor dem Jahrestag hat Staatspräsident Wladimir Putin die Schule und weitere Orte der autonomen Teilrepubliken im Kaukasus besucht. Dort erinnerten ihn Angehörige an sein Versprechen, die ganze Wahrheit des Terroranschlags ans Licht zu bringen. Zum Beispiel, warum der Krisenstab damals auf Befehl Putins keine Verhandlungen mit den Geiselnehmern führte. Doch statt Selbstkritik, berichtet unser Korrespondent Björn Blaschke, hatte Russlands Machthaber eine andere Botschaft für die Angehörigen von Beslan im Gepäck.
In Nordossetien wurde Putin freudig empfangen, mit Jubelrufen und Blumen. Ruhig besinnlich wurde es in der Stadt Beslan. Dort besuchte Putin eine Schule. In ihr waren am 1. September 2004 viele hundert Menschen, Lehrer, Eltern, Kinder zusammengekommen, um den Beginn des neuen Schuljahres zu feiern. Militante Tschetschenen nahmen das zum Anlass, das Fest zu überfallen. Sie brachten mehr als 1000 Menschen in ihre Gewalt. Zwei Tage später, am 3. September, stürmten russische Sicherheitskräfte die Schule. Putin nutzte den 20. Jahrestag der Geiselnahme von Beslan, um sich zu äußern. Dabei zog er einen Vergleich zwischen Beslan vor 20 Jahren und der russischen Region Kursk, in die vor wenigen Wochen ukrainische Einheiten einrückten.
So wie wir früher gegen Terroristen gekämpft haben, so kämpfen wir jetzt gegen die, die in der Region Kursk Verbrechen begehen. Und so wie wir damals unsere Ziele im Kampf gegen den Terrorismus erreicht haben, werden wir unsere Ziele im Kampf gegen den Neonazismus erreichen. Wir werden die Kriminellen bestrafen, daran besteht kein Zweifel.
Ein sehr breiter Spagat. Von regulären ukrainischen Einheiten, die im Verlauf des aktuellen Krieges zwischen der Ukraine und Russland kürzlich auf das Territorium des Angreifers vorrückten, hin zu islamistisch-tschetschenischen Kämpfern, die Geiseln nehmen. Wer nicht dauernd putinscher Wortakrobatik ausgesetzt ist, kann das nur schwerlich nachvollziehen. So oder so, Putin nutzte 20 Jahre später das Blutbad von Beslan, um sich wieder einmal in ein für ihn rechtes Licht zu rücken. Als Kämpfer gegen jede Art von Terrorismus warb er für sich und seine Militäroperationen. Und bei denen, die sich ihm verbunden fühlen, kommt diese Rhetorik an. Vor allem bei denen, die im Kaukasus heute eine gewichtige Stimme haben, Männer wie Putin. Zum Beispiel die, die heute über Tschetschenien herrschen. Keine Islamisten, sondern Putinisten. In Tschetschenien, wohin Russlands Präsident von Beslan in Nordossetien aus weiterreiste, hat Ramzan Kadyrov das Sagen. Putin begrüßte Kadyrov mit einer Umarmung. Kadyrov seinerseits freute sich sichtlich über den Besuch, sprach mit Putin als Gleicher zu Gleichem, von Präsident zu Präsident und, wie er sagte, von Infanterist zu Infanterist. Dabei ist Kadyrov weniger Präsident und Waffenbruder als vor allem Ziehsohn. Putin machte Kadyrov 2007 zum Präsidenten der Teilrepublik Tschetschenien, 2 Jahre vor dem offiziellen Ende des Zweiten Tschetschenienkrieges. In dem hatten, vereinfacht gesagt, von 1999 an Separatisten für die Unabhängigkeit ihrer Region von Russland gekämpft. Dass Putin ihn dann 2007 zum Herrscher machte, dankt Kadyrov ihm bis heute. Er ist ein glühender Verfechter von Putins Krieg in der Ukraine und schickte dafür nach eigenen Angaben mehr als 20.000 Kämpfer, Mitglieder der Kadyrovzi und der Ahmad. Kämpfer, die offiziell zur russischen Nationalgarde gehören, beziehungsweise vertraglich an das Verteidigungsministerium in Moskau gebunden sind. Kadyrov, der unter seinen Gegnern den Beinamen Bluthund Putins trägt, hat nach seinem Herrn und Meister sogar zur Ausbildung von Spezialeinheiten eine Akademie benannt. Eben der stattete der Geschmeichelte gerne einen Besuch ab, ließ sich die Waffen zeigen, mit denen seine tschetschenischen Männer kämpfen. Kommandeur der Ahmad-Einheit, die heute auch in Kursk im Einsatz sein soll, ist Abdi Alaudinov. Der Tschetschene steht Putin in nichts nach, wenn er die Rückeroberung von Kursk, aber auch den Sieg über die ukrainische Armee überhaupt ankündigt.
Der Sieg in der Sonderoperation ist uns auf jeden Fall garantiert. Das ist nur noch eine Frage der nächsten Monate. Das heißt, bis Ende dieses Jahres wird das abgeschlossen.
Damit wollte es sein Präsident Kadyrov nicht bewenden lassen. Er versprach, die nächste Gruppe Freiwilliger werde schon bald in den Kampfeinsatz aufbrechen. Nach dem ukrainischen Vormarsch in die russische Region Kursk kann Putin Meldungen über Kämpfer, die freiwillig für ihn an die Front gehen, gut gebrauchen. Kadyrov selbst soll derweil dem Tode geweiht schwer krank sein. Das melden immer wieder oppositionelle russischsprachige Medien. Der Besuch, den Putin Kadyrov und Tschetschenien abstattete, hatte gleichwohl noch einen anderen Grund, als sich in Pose zu setzen. Putin will, dass es im Kaukasus ruhig bleibt. Die multiethnische Region, in der der Islam die vorherrschende Religion ist, war immer und blieb es bis jetzt ein Unruheherd. Viele militante Islamisten, die heute im Nahen Osten und in Russland ihr Unwesen treiben, stammen aus dem Kaukasus. Und während seiner gesamten Herrschaftszeit setzten die regionalen separatistischen Führer des Kaukasus Putin und seinem System zu, stellten seinen Imperialismus in Frage. Muslimische Gegner Putins radikalisierten sich, von Beslan vor 20 Jahren bis zum Anschlag auf die Krokus City Hall nahe Moskau vergangenen März. Die Attentäter dort stammten zwar aus Tadschikistan, gerieten mutmaßlich aber unter den Einfluss von geistlichen kaukasischen Brandstiftern. Mit seiner Reise kürzlich nach Nordossetien und Tschetschenien demonstrierte Putin seinen fortwährenden Kampf gegen, aus seiner Sicht, alle Arten von Terrorismus. Zugleich wollte er demonstrieren, dass ihm die Menschen wohlgesonnen sind, trotz aller Härten. Allerdings ist die wirtschaftliche Situation im Kaukasus schwierig. Zwar gehören die kaukasischen Republiken zu den Gebieten, die Moskau besonders stark subventioniert. Gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote dort nach wie vor hoch. Langfristige Perspektiven haben Putin und seine Mitstreiter also nicht geschaffen. Und so blieb seine Kaukasusreise 20 Jahre nach Beslan eher symbolisch.
20 Jahre nach der Tragödie von Beslan. Sie hörten einen Beitrag von Björn Blaschke. Über einen Ausstieg aus der Atomkraft wurde in Afrika nie diskutiert. Schließlich gibt es auf dem Kontinent bislang lediglich ein kommerzielles AKW in der Nähe von Kapstadt. Doch schon bald wird es Zuwachs geben. In Ägypten wird aktuell ein Kraftwerk gebaut und in Ruanda, Mali, Burkina Faso und Nigeria gibt es entsprechende Vorhaben oder Diskussionen. Besonders weit fortgeschritten sind die Pläne aber in Kenia, einem Land, das bis 2030 die gesamte Stromversorgung aus erneuerbaren Energien decken möchte und parallel zu Sonne und Wind auf Atomkraft setzt. In 3 Jahren könnte der Bau des Meilers starten, 2035 ans Netz gehen. Doch über den Standort gibt es Streit, weil die Wahl auf einen beliebten Urlaubsort an der Küste fallen könnte. Antje Diekans über Kenias Pläne mit der Atomkraft.
Die Wellen des Indischen Ozeans schlagen gegen eine steile Felswand. Eine der Stellen, an denen Kenias Küste keinen Sandstrand hat. Doch nicht weit entfernt ist Watamu auszumachen. Ein idyllischer Ort mit Hotels und Badebuchten, der zu den beliebtesten Zielen für Urlauber in der Region gehört. Hier lässt sich ein Tag mit Schnorcheln verbringen und abends entspannt aufs Meer gucken. Das Panorama könnte sich in naher Zukunft allerdings deutlich ändern.
This is where now the nuclear energy and power agency want to put the nuclear plant here.
Hier in der Gegend wolle die kenianische Behörde für Nuklearenergie ein Atomkraftwerk bauen, berichtet Anthony Kingi. Er ist Vorsteher in dem Dorf, das gleich hinter dem Küstenabschnitt beginnt und inzwischen auch Aktivist. Denn die Pläne für das AKW machen ihm aus vielen Gründen Sorgen. Unter anderem, weil das Kühlwasser aus dem Meer gewonnen werden soll, obwohl dort ein Schutzgebiet ist.
Dolphins come here. Dolphins. Every year.
Delfine kommen hierher, jedes Jahr ungefähr von November bis April. Sie paaren sich und schwimmen dann ins tiefe Meer zurück. Wir wollen dieses Ökosystem nicht stören. Auch bedrohte Arten von Meeresschildkröten gibt es, genauso wie Korallenbänke. Unterm Ufer Mangrovenwälder, die wichtig sind, um CO2 zu speichern und gegen den Klimawandel vorzugehen. Anthony Kingi fürchtet außerdem um den Lebensunterhalt der Menschen in seinem Dorf. Für sie gibt es 2 Haupteinnahmequellen, Fischfang und den Tourismus.
Now if you put a plant here, that means
Wenn hier ein Kraftwerk gebaut wird, bedeutet das das Ende für Watamu, das Ende für den Tourismus. Wir haben mit vielen Hotelbetreibern dort gesprochen. Sie sagen alle, dass sich der Betrieb nicht mehr lohnen würde. Die Urlauber gehen dann lieber nach Sansibar, Madagaskar oder Mosambik. Das würde die kenianische Tourismusindustrie an der Küste zum Erliegen bringen. Im Dorf von Anthony Kingi herrscht reger Betrieb vor einem kleinen Laden. Einige Bewohner sitzen im Schatten von Bäumen vor dem Geschäft und unterhalten sich. Ihr Hauptgesprächsthema ist in diesen Tagen das Atomkraftwerk. Wir wollen dieses Projekt nicht hier haben, sagt der Besitzer des Ladens. Das hätte für uns viele negative Konsequenzen. Darum sind wir zusammengekommen und haben gegen den Bau protestiert. Mehrfach gab es schon Demonstrationen, die von der Polizei aufgelöst wurden. Viele im Ort tragen T-Shirts mit der Aufschrift Atomkraft, nein danke, auf Kiswahili. Ein junger Mann, der sein Geld als Motorradtaxifahrer verdient, beschreibt die Sorgen der Menschen. Viele von uns werden ihr Land verlassen müssen. Aber das hier ist unser Zuhause, der Ort, an dem wir geboren wurden. Genauso wie schon unsere Vorfahren. Für uns wäre es sehr schwer, anderswo hinzuziehen. Wir wollen keine neue Heimat, wir haben schon eine.
Yet we have our home here.
Anthony Kingi hört sich das alles an. Schon mehrfach hat er mit Regierungsvertretern über die Situation diskutiert. Der Gouverneur der Region habe zuletzt versprochen, sich gegen das AKW einzusetzen, meint er. Doch damit sind die Baupläne noch lange nicht vom Tisch. In Kenias Hauptstadt Nairobi hat die Behörde für Nuklearenergie ihren Sitz. Der Leiter Justus Wabuyabo hat Daten für den Bau eines Atomkraftwerks in Kenia im Kopf. Wir hoffen, dass wir 2027 mit dem Bau beginnen können. Dann könnten wir 2034 Nuklearenergie gewinnen. Das Kraftwerk soll bis zu 100 Jahre laufen. Als Geldgeber sind China, Südkorea oder die USA im Gespräch. Die sollen auch die nötige Expertise mitbringen, die Kenia noch fehlt. Der Chef der Nuklearenergiebehörde versichert, dass jeder mögliche Standort genau überprüft wird. Außer dem Küstenabschnitt sind das auch noch Regionen im Landesinneren. Es müssen Studien durchgeführt werden, um festzustellen, wo das Projekt am besten vorangetrieben werden kann. Wir halten uns dabei streng an unsere Gesetzgebung. Der Bau wird nicht weiterverfolgt, wenn die Folgen für die Umwelt zu groß wären oder wenn Menschen gefährdet würden. Bisher steht das einzige laufende Atomkraftwerk des Kontinents in Südafrika, ebenfalls nah an der Küste. Die russische Agentur für Atomenergie Rosatom baut außerdem in Ägypten am Mittelmeer am ersten AKW des Landes. Auch andere afrikanische Länder denken über Kraftwerke nach, Ruanda, Burkina Faso und Ghana beispielsweise. Kenia gilt bisher als Vorreiter, wenn es um den Ausbau erneuerbarer Energien geht. Bis 2030 soll der gesamte Strombedarf des Landes aus diesen Quellen gedeckt werden. Der Leiter der Nuklearbehörde glaubt allerdings, dass der Verbrauch in der Zukunft noch steigen wird. Wir wollen die schmutzigen Energiequellen nach und nach loswerden. Wir setzen auf erneuerbare Energien und sehen Atomkraft dazu nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Bei unserer Entwicklung werden wir mehr Energie brauchen und haben beschlossen, diesen Mehrbedarf nuklear zu decken.
Stable baseload shall be met by nuclear.
Die Frage scheint nicht mehr zu sein, ob Kenia ein Atomkraftwerk baut, sondern nur wo. Für Anthony Kingi wäre die Anlage direkt an der Küste ein Desaster und er wird sich weiter dagegen einsetzen. Von der Politik fühlt er sich bisher schlecht informiert und im Stich gelassen. Sie haben schon ein Datum, an dem der Bau beginnen soll. Dabei haben sie noch gar nicht die nötigen Tests dafür durchgeführt. Niemand erzählt uns die Wahrheit.
Deutschland ist Kenias Partner für die Energiewende, aber bei der Atomenergie gehen die Ostafrikaner eigene Wege. Antje Diekans über ein Reaktorprojekt an der Küste des Landes. Am Mikrofon des Auslandsmagazins war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.